Denn der, was wissen will, der ist richtig. Ja, der möchte wissen, was Gott sagt. Der möchte wissen, was zu tun ist, was zu lassen ist. Der möchte wissen, nicht weil er Angst hat vor dem strafenden Gott, sondern weil er den Segen des Herrn haben will und weil es damit ein Stück weit verbunden ist. Ja, unser Gott ist ein guter Gott und er ist für uns. Er ist nicht unser Feind, er ist nicht unser Gegner. Er ist für diejenigen, die gläubig geworden sind. Und diejenigen, die nicht gläubig geworden sind, die will er zum Glauben bringen. Er ist ein freundlicher Gott und die meisten Menschen haben irgendwo den strafenden Gott im Hinterkopf. Von klein auf, da schimpft der Himmelvater, ist gesagt worden früher. Immer so den lieben Gott als den drohenden Gott verwandt, zu Erziehungszwecken oder sonstigen Mittelchen. Ja, wenn es Gewitter gehabt hat und hat recht laut donnert, dann schimpft er. Ja. Manchmal hat es auch geheißen, die dann Kegelschein. Ja, das ist eigentlich ein Blödsinn. Wir müssen einfach wissen, unser Gott ist uns ein Freund. Ja, er ist nicht ein Diktator da oben und der eigentlich schuld ist an dem allem, was nicht gerade so gut ist, was nicht so schön ist, was man rundum immer wieder erlebt. Das ist nicht der Urheber dieser Sache. Das ist ein ganz anderer, das ist der Gott dieser Welt. Und das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, damit wir nicht das alte Fahrwasser wieder reinkriegen. Gott straft. Gott straft und ja. Gott erzieht, ja. Gott führt und Gott leitet und er hat immer das gute Ziel mit dir vor Augen, wo er dich hinbringen will. Und es gibt nicht auf, auch wenn du mal einen Fehler machst. Die Bibel sagt, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Dann kommt die Frage, ja, bin ich überhaupt in Christus? Bin ich denn über? Ja, wenn du gläubig bist, bist du in Christus. Es ist keine Verdammnis für die, die glauben. Weil die Glaubenden ja das ewige Leben empfangen haben. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung, spricht uns die Bibel zu. Und das ist die Basis unseres Christseins. Erlöst, Erlösung haben, erlöst sein. Nicht irgendwann werden, sondern bereits empfangen haben, bereits Besitz ergriffen davon zu haben, weil ein anderer für uns die Strafe trug. Weil ein anderer für uns den Tod erlitt. Für dich und für mich und für jeden Menschen und für den, der gläubig wird, wird es Realität. Also vergiss es niemals. Einer hat bereits bezahlt mit seinem eigenen Leben. Und dieser eine Jesus ist auch wieder auferstanden. Er blieb nicht tot. Ja, er lebt heute noch und heute ist er immer noch unser Helfer. Das ist die Basis unseres Glaubens. Und trotzdem gibt es noch so viele andere Dinge in der Bibel, die geschrieben sind für uns. Um das zu hören, zu lesen und dann auch zu handeln. Es gibt einen interessanten Vers, ganz eine einfache Aussage. Da geht es um die Sache, als Jesus Wasser zu Wein verwandelte. Und da steht vorher ein interessanter Satz. Die Mutter Jesu sagte zu den Dienern, was er euch sagen mag, das tut. Ganz eine einfache Aussage. Johannes 2,5 ist es. Warum sagt diese Frau sowas? Was, kein Mensch hat was davon gewusst oder irgendwas gesagt, dass jetzt das Wasser dazu Wein wird oder dass Jesus jetzt ein Wunder tut. Vorher stand ja noch überhaupt nichts, dass Jesus Wunder hätte getan in seinem Leben. Aber sie kannte ihn. Ja. Sie kannte ihn ja schon 30 Jahre und sie wusste, das macht Sinn, wenn man das tut, was der sagt. Das ist was Besonderes mit dem Buben. Ja, weil er kein Buben mehr war mit 30 Jahren. Das war ein gestandenes Mannsbild. Aber es macht Sinn, das zu tun, was Jesus sagt. Das ist nicht umsonst. Ja. Man darf deswegen nicht Maria schon wieder zum Kult machen und zu einer Art Göttlichkeit oder Mutter Gottes. Das war eine ganz einfache Frau, aber sie kannte Jesus. Sie kannte ihn und sie wusste einfach, was der sagt, das hat, Hand und Fuß. Das erzählt nicht irgendein Kaiser, das ist kein normaler, das ist ein besonderer. Ja, obwohl es ihr Sohn letztendlich war. Sie wusste, es ist ein besonderer. Und übrigens, sie kannte ja die ganzen prophetischen Worte noch genau, die vor 30 Jahren zu ihr gesprochen wurde, als sie schwanger war, als Jesus zur Welt gekommen ist, da wurde ja was gesagt durch Propheten. Und da heißt es, dass sie diese Worte in ihrem Herzen bewahrte. Und ich glaube nicht, dass sie es nach 30 Jahren vergessen hat. Sie wusste es ganz genau. Das hat sie wahrscheinlich niemals vergessen. Und sie kannte ihn einfach. Und sie wusste, dass Gottes Segnungen daraufhin folgen. Ja, Gott war ja nicht erst, seitdem Jesus berufen wurde mit ihm, Gott war ja von Anfang an mit diesem Jesus. Und es war mit Sicherheit für die Leute, die näher mit ihm bekannt waren, offenbar, dass dieser Besondere ist. Dass dieser Gesegnete ist. Dass dieser Beschützte ist, das ist etwas Besonderes. Das war eigentlich sichtbar, mit hundertprozentiger Sicherheit. Ja, vor allem da war es sichtbar, also als Zwölfjähriger im Tempel die Pharisäer und Schriftgelehrten belehrt hat und ihnen interessante Fragen gestellt hat. Die waren außer sich, Zwölfjähriger. Und er kannte dort auch schon seinen Vater. Ja, das ist ein Geheimnis, jemanden genau zu kennen oder von jemandem bloß was gehört zu haben. Da sagte er damals schon, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Im Tempel, im Haus seines Vaters, im Haus Gottes. Also ist diese Aussage, was er euch sagen mag, das tut, nicht bloß so ein Vers, der da drin steht zu dieser Sache, sondern ist ein ganz besonderer Vers. Und der gilt immer noch. Was er dir sagen mag, das tu. Nicht wenn und aber und was kommt dann und was passiert. In dem Fall ist ein Wunder als Folge gewesen. Ja. Die Diener haben wirklich diese Krüge mit frischem Wasser gefüllt, weil er es sagte und ohne dass irgendjemand irgendwelche Kopfstände machte und Zauberformeln sprach und sonstiges Mittelchen in diese Krüge gestreut hat, war das einfach ein Wein. Gott hat dieses Wunder einfach getan, weil er es sagte. Gottes Wort hat die Fähigkeit und die Kraft, das zu tun, wozu es ausgesandt wurde, was es aussagt. Das Tun auf einem Wort Gottes hin bringt immer göttliche Kraft hervor, bringt Wunder hervor, bringt Heilung hervor, bringt Segnungen hervor. Und selbst der Jakobus in seinem Brief schreibt es unterm Strich eigentlich das Gleiche. Er schreibt, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Hörer gibt es vielleicht mehrere, Täter gibt es wieder weniger. Aber der Jakobus sagt, diejenigen, die das nur hören und aber nicht tun, die betrügen sich selbst. Trick 17, Selbstüberlistung, müssen wir fast sagen. Sicherlich ist es einfacher zu hören und zu lesen, als zu tun. Aber es gehört mit dazu. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir alle schon 100% Täter des Wortes sind. Aber zumindest sind wir immer wieder Hörer. Wenn du deine Bibel liest, wenn du ein Lehrbuch liest, wenn du eine Predigt hörst, bist du sozusagen ein Hörer. Einer, der es aufnimmt. Dann ist die Frage, was macht man dann? Legt man das Buch weg? Macht man die Bibel zu, schaltet man den CD-Player aus, geht man wieder einfach so nach Haus und vergisst es und am nächsten Tag weiß man nicht mehr, was man gehört und gelesen hat und man lebt so weiter, wie man die letzten 20 und 30 Jahre auch gelebt hat. Dann ist man nicht der Täter, außer man hat eh das alles getan, was man gehört hat oder gelesen hat. Dann ist es okay. Ansonsten ist man ein Selbstbetrüger. Der Glaube muss immer sich in Werken ausdrücken, schreibt der Jakobus weiter. Also das Gehörte in die Tat umzusetzen, aufgrund dessen, weil du das ja glaubst, was du gehört hast. Sicherlich muss das Gehörte natürlich auch Gottes Wort sein, weil es kann ja irgendjemand irgendwas predigen oder irgendein Buch schreiben. Wenn es nicht Gottes Wort ist, brauchst du es auch nicht tun. Außer es ist sowas Gutes, wirklich was Gutes, darfst du es zurück tun. Aber wichtig ist, dass die Quelle des Wortes Gott ist. Dann steht Gott mit dahinter. Hinter dem Wort von einem anderen steht er ja nicht. Wenn es noch so gut und so richtig ist. Gott steht hinter seinem Wort. Da hat er sich verpflichtet. Ja, und dieses Hören ohne ein Werk ist für nichts. Ist ein Selbstbetrug. Die wirklich gläubigen Leute sind die, die das Wort in die Tat in ihrem Leben umsetzen. Die das Leben, was Gott sagt. Ja, das sind die Gläubigen, die wirklich Täter sind. Ja, und umgekehrt, die wirklich Gläubigen werden auch das Wort tun. Sie werden es tun, weil sie ein Herz dafür haben. Und das Tun, das beweist, dass sie die Gläubigen sind. Denn es gibt viele, die behaupten, Gläubige zu sein. Viele glauben an irgendetwas, an irgendeinen Gott. Wenn sie an Jesus glauben, ist es ja schon mal sehr gut. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass sie den ganzen Ratschluss Gottes schon erkannt haben und danach handeln. Aber da ist zumindest die Basis gelegt. Das ist ja schon mal gut, wenn Jesus ihr Gott ist, ihr Retter ist, ihr Heiland. Aber sie sollten dann noch raus aus dem ganzen religiösen und traditionellen Strickmuster. Ja, aus dem Fangnetz von Irrtum und Tradition. Denn es behindert dann wieder die Leute, das zu tun, was die Bibel wirklich sagt, weil man hat es ja immer schon so gemacht und die Eltern haben es schon so gemacht und die Großeltern haben es schon so gemacht und wenn ich es jetzt anders mache, dann gibt es Zoff. Na und? Ist dir lieber der Zoff von Gott oder der Zoff von irgendwelchen Menschen? Musst du dich entscheiden. Bist du dann ein Täter des Wortes oder ein Täter der Tradition? Der große Unterschied. Hinter dem Wort steht Gott, hinter der Tradition vielleicht Leute. Aber ich rate jedem, entscheide dich für das Wort Gottes, danach zu handeln und das andere zu lassen. Viele Christen, oder ich denke fast alle Christen, wollen letztendlich gesegnet sein. Außer die, die die Armutstheologie vertreten, die wollen ja nicht einmal gesegnet sein, weil es ist ja so christlich und gut, wenn man arm ist und leiden muss und gehört uns ja nicht. Ein anderer wurde arm am Kreuz und litt für uns dort. Das war Jesus. Das ist aber die Ausnahme, sage ich mal. Die meisten Christen wollen wirklich gesegnet sein und wollen von Gott die Dinge haben, die sie brauchen. Und sie wissen irgendwie nicht, wie. Eigentlich sollte mir das gehören, aber es ist nicht da. Sie wandeln wie in einem Nebel. Es ist auch nicht direkt blind, aber trotzdem irgendwo weiter sieht man nicht. Ein bisschen tasten, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, heißt es. So geht es vielen Leuten. Ist aber auch nicht der Standard für einen geisterfüllten Christen. Ein Christ sollte ein Sehender sein. Ja? Und wo die meisten laufen rum, was soll ich jetzt tun? Wie soll ich denn es tun? Ich kann es nicht verstehen, ich kapiere es nicht, warum, wieso, weshalb. Ja, wie in einem Nebel. Und da müssen wir wissen, woher kommt denn dieser Nebel, dieser geistliche Nebel, das gibt es tatsächlich, das kommt von Satan. Vom Verwirrer, vom Verblender und vom Lügner. Dieser Nebel ist voll mit Verwirrung, Verblendung und Lüge. Und den ganzen Facetten dazu. Es sind geistliche Mächte, die arbeiten gegen uns. Und wenn sie dich in diesen Nebel hineingebracht haben oder diesen Nebel um dich herum aufbauen konnten, na, dann bist du einer von denen, die momentan schlecht was sehen. Nicht wissen, was ist Sache, wie muss ich machen. Die Antwort ist, tu was dagegen. Ja, lass dich doch nicht einlullen von so einem blöden Nebel. Lass dich doch nicht von Satan und seinen Mächten rumführen wie eine Katze am Bimfaden. Die Autorität ist auf deiner Seite, das ist auf unserer Seite. Jesus hat dir Autorität gegeben. Er hat dir den Namen gegeben, mit dem du diesen Nebel, diese Mächte beseitigen kannst. Hab endlich den Mut, aufzustehen und zu sagen, im Namen Jesus, hebe dich hinweg. Im Namen Jesus, du bist gebunden. Im Namen Jesus, du schleichst dich. Im Namen Jesus, es sei Licht. Und. Lass dich da vom Heiligen Geist führen. Aber sei mutig. Tu das. Auch wenn du vielleicht beim ersten Mal dir vorkommt, als spinn ich. Aber es ist so. Du sprichst nicht einfach zu einem leeren Zimmer oder zu einer hohlen Wand oder so, was weiß ich was. Nein, das ist Realität, die geistliche Welt. Du sprichst da hinein und das musst du tun, damit da was passiert. Vielleicht kommst du blöd dabei vor. Aber das gewohnst. Ja? Wenn man sich erinnert, zum ersten Mal alleine ein freies Gebet in so einem kleinen Kreis zu sprechen, ach, schlimm. Was sagen jetzt die anderen? Ob das jetzt passt? Und tausend Gedanken und man ist froh, wenn man den ersten Satz gebetet hat. Man kommt sich momentan blöd vor, weil man es nicht gewohnt ist und trotzdem war es ja richtig. Und nach einer Zeit macht es einem gar nichts mehr aus. Genauso ist es auch im Umgang mit geistlichen Mächten. Das macht dir mit der Zeit nichts mehr aus, wenn du dagegen sprichst. Und du merkst plötzlich, hey, da passiert ja tatsächlich was. Da geht er das weg. Nimm diesen Mut. Sprich. Und denk nicht, was sagen die anderen. Denk nach, was sagen die, die dann verschwinden müssen. Die sagen, hoppla, jetzt muss ich meinen Koffer packen. Hat mir so gut gefallen, da den ein bisschen zu ärgern. Jetzt kommt er auf die Idee, Autorität auszuüben. Das ist blöd. Aber der muss gehen. Aber solange du nichts dagegen tust, wer soll denn dann was tun? Oh, geh in den Gottesdienst, der liebe Pastor, der macht es dann schon. Der macht es vielleicht auch 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Aber irgendwann bist du selber dran, das zu tun. Du musst es lernen. Sonst gehst du ja umsonst in den Gottesdienst oder in die Lehre, wenn du das nicht lernst. Ja, es ist so, wenn ein Kind in die Schule geht und sie lernt es einmal eins und sagt, ich mag aber nicht, weil der Lehrer kann es eh, der soll es für mich ausrechnen. Ja, spätestens in der 3. Klasse sagt der Lehrer, also so geht es nicht mehr. Das ist normal, oder? Und viele Christen verhalten sich so, die da vorne, die können das schon. Die müssen es für mich tun. Und die helfen auch. Das ist auch kein Problem und sie müssen auch was tun. Dafür sind sie ja gesetzt. Aber dabei soll man nicht stehen bleiben. Also, nimm diesen Mut zusammen. Zweiter Punkt, wenn man diesen Nebel wegbringt, ist, das Licht einzuschalten. Im Auto hat man Nebelscheinwerfer, dass man besser sieht. Ja, und wir haben ein geistliches Licht. Und es wird oft nicht eingeschaltet. Das Wort Gottes ist das Licht, das uns gegeben ist. Das Wort Gottes erleuchtet uns. Und wenn wir nicht in das Wort hineinschauen, wird es uns auch kein Licht geben. Das heißt, es wird keine Offenbarung stattfinden. Denn letztendlich ist alles, was wir tun, was wir glauben, aus dem Wort Gottes heraus. Die Basis ist das Wort. Das bringt dieses Licht, bringt Offenbarung. Wer gibt uns das Licht und die Offenbarung darüber, dass wir Autorität über den Teufel haben? Das Wort. Wo hört man sonst her? Weil Jesus gesagt hat, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und die Pforten der Hölle werden euch nicht standhalten. Und widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das sind die Worte Gottes, die uns Licht geben, Offenbarung geben, danach zu handeln. Ja, und dies immer wieder zu hören und zu lesen, dringt hinein in unsere Herzen, nicht nur einmal in das Hirn. Das ist der Anfang, das ist ja schon mal gut, aber es soll tiefer gehen. Es soll dorthin gehen, wo das Aha-Effekt entsteht. Ah ja, so, und dann handelst du. Und dann gibt es geistliche Kraft. Dann kommt diese Power hervor. Dann ist es mit dem Glauben gemacht. Nicht bloß in der Geist, in der verstandesmäßigen Zustimmung. Also, wenn du Licht haben willst, musst du das Wort einschalten in deinem Herzen. Oder das Wort hineinsäen. Wie das Gleichnis von Sämon. Ja, der sät das Wort. Nicht bloß immer Geld säen, weil wir reich werden wollen. Sondern in erster Linie müssen wir das Wort säen, weil uns das Wort Licht gibt und Offenbarung gibt. Der Sämon sät nämlich das Wort, heißt es. Das sagt Jesus. Also lass dieses Wort in dein Herz hineingesät werden. Lass es selber hineinfließen, nimm es auf und tu es immer wieder. Und halt es fest. Sei nicht ein vergesslicher Hörer, sondern einer, der es bewahrt, einer, der sagt, ich will es auch tun. Was Gott sagt, will ich tun. Ja? Und bevor du in irgendeine Sache herangehst, prüfe zuerst, forsche dein Herz, ist eigentlich diese hundertprozentige Überzeugung da? Ist das Wort Gottes für meine Situation da? Was sagt Gott dazu? Der Geist führt uns und er sagt nicht immer dasselbe. Und dafür haben wir diesen Heiligen Geist in unserem Geist, der uns das richtige Wort für die richtige Situation und zur richtigen Zeit gibt. Ja? Und darum forsche in dir. Ja? Und sei nicht gleich frustriert, wenn es nicht beim ersten und zweiten Mal so richtig gut funktioniert. Ja? Bleib dran, arbeite dran. Gott arbeitet auch dran. Gott hat durch die Wiedergeburt in deinem Geist alles angelegt, was dazu notwendig ist. Er hat nichts vergessen. Du musst wissen, dadurch ist es möglich, im Geist und im Licht des Wortes zu wandeln. Die Möglichkeit besteht. Du kannst nicht sagen, bei mir geht es nicht. Es geht. Wenn du wiedergeboren bist, geht es. Die Frage ist bloß, trainierst du es? Bleib dran und sei nicht so vermessen zu sagen, ja, in 3 Wochen haben wir es geschafft. Und wenn es in 3 Wochen noch nicht so weit ist, dann geht es eh nicht. Doch, es geht, aber du musst mit längerer Zeit kalkulieren. Du musst damit kalkulieren, dass Widerstände sind. Du musst damit kalkulieren, dass dein Fleisch das eigentlich nicht so haben will. Also brauchst du Ausdauer dabei. Du musst immer mit dem kalkulieren, es geht und es wird immer besser. Es funktioniert. Und selbst wenn Rückschläge kommen, du bleibst dran und es wird trotzdem besser. Es ist möglich, im Licht des Wortes zu wandeln. Es ist möglich, im Geist zu wandeln. Es ist möglich, die geistliche Welt um dich herum wahrzunehmen und dein Leben danach auszurichten. Ja, nicht die primär die sichtbare Welt, was vor Augen ist, ist der Maßstab unseres Lebens und unseres Handelns, sondern die geistliche Welt. Ja, wenn du aber geistlich eben im Nebel steckst oder blind bist, kannst du sie nicht wahrnehmen. Dann wirst du dein Handeln nach dem ausrichten, was im Natürlichen vor Augen ist. Und da ist der eine vielleicht ein bisschen intelligenter und ein bisschen weiser als der andere, aber recht viel Unterschied ist nicht. Wenn du nicht merken kannst, was im Geist abgeht, bist du immer letztendlich der Ausgeschmierte. Also lerne, im Licht des Geistes zu sehen. Habe Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit dem Wort. Das heißt Licht einschalten. Ja. Paulus schreibt, wenn wir schon durch den Geist leben, und das tun wir ja, so lasst uns doch auch durch den Geist wandeln. Ja, wir leben durch den Geist, durch die neue Geburt. Er hat es uns gegeben. Dann wären wir ja dumm, wenn wir nicht durch den Geist auch leben würden, wandeln würden. Unser Tun danach auszurichten. Und das geht eben durch Glauben und nicht durch Schauen. Es gibt in dem Buch Gottes Generäle einen Mann, das ist der John G. Lake, und da heißt es, er war ein Meister darin, umzuschalten zwischen dem natürlichen Bereich und dem geistlichen Bereich. Er hat es meisterhaft beherrscht. Und es sind da riesige Wunder und Zeichen in seinem Dienst passiert. Er konnte schlagartig umschalten und wusste sofort, was ist da los. Was ist im Geistlichen in der Sache los? Das soll man lernen. Ja, dem ist auch nicht einfach zugefallen. Er muss das auch lernen. Man kann es lernen. Ja, und viele Gebete werden nicht erhört oder Heilungen geschehen nicht, weil man es nur im Natürlichen macht und weil man nicht das Geistliche sieht, wo liegt denn eigentlich die Ursache und das Problem? Oder wie muss ich machen? Oder was ist so ein Geist? Oder was ist Sache? Ja. Darum geht so wenig. Wenn wir aber Offenbarung haben durch den Geist, in der geistlichen Welt sehen können, dann geht es. Ja. Dann muss es einfach funktionieren, weil Gottes Kraft niemals versagen kann. Und weil du dann in Übereinstimmung bist mit Gott, mit dem Heiligen Geist, weil der Geist diese geistliche Welt beherrscht. Gut, dieses Licht einzuschalten heißt, mit dem Herzen zu hören. Oder auch intensiv danach zu suchen, nicht bloß, naja, schauen wir mal, so halbherzig, sondern intensiv danach zu suchen, was wahr ist, was die Bibel sagt, was Gott sagt, was zu tun und zu lassen ist. Es stehen Dinge oft in Gleichnissen drin. Und er sprach sehr oft in Gleichnissen. Ja. Und es ist interessant, diese Gleichnisse dann vom Geist ausgelegt zu bekommen, was das in unserem Leben bedeutet. Da heißt es in Matthäus 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen, nicht sehen und hören, nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Also, man kann hören und doch nicht hören. Man kann mit den natürlichen Ohren hören und mit dem Herzen nichts verstehen. Aber ich nichts verstehe. Warum? Das Herz dieses Volkes ist dick geworden, abgestumpft, taub geworden, hört nicht mehr das Geistliche, hört nur noch das Irdische und nicht mehr das Geistliche. Es wird nicht mehr wahrgenommen. Das ist der Zustand gewesen damals und das passiert heute immer noch. Und wenn man diesen Zustand ändern will, muss man wieder Licht einschalten. Man muss wieder intensiv hören und suchen. Beständig die volle Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes und den Geist in dir richten. Ja. Es ist wichtiger dann als alles andere, wieder ein Interesse daran zu zeigen oder Interesse hervorzubringen, was sagt denn das Wort? Was schreibt denn der Paulus? Was ist jetzt für uns durch diese Erlösung, was gilt? Ja. Nicht, dass dann jemand wieder anfängt, das Gesetz hervorzubringen und das muss man halten und das muss man tun, dann wäre wieder falsch gehört. Zu hören, welche Freiheit ist uns denn durch dieses Erlösungswerk gegeben worden. Wer sind wir in Christus? Welche Vollmacht haben wir? Wie können wir beten? Ja, wie können wir so wandeln, dass wir den Geist nicht betrüben? Und Jesus sagt da beim Gleichnis vom Sämann, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Ja. Und sagt dann, seht zu, was ihr hört. In welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Und da geht es ums Hören. Da geht es ums Hören in diesem Vers. Denn wer hat, steht da, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Wenn wir das einmal so umsetzen, dass es aufs Hören sich bezieht, dann heißt es, denn wer gehört hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht gehört hat, von dem wird auch, was er gehört hat, genommen werden. Da kriegt dieser Satz einen Sinn. Ja, wer gehört hat, mit dem Herzen gehört hat, dem wird gegeben werden. Und der andere, der nur mit dem natürlichen Ohren gehört hat, wird es auch noch weggenommen, weil es nicht festigt, weil es nicht festhält, weil es nicht in das Herz hineingegangen ist. Ja. Mit welchem Maß du misst, wird dir gemessen werden. Mit welchem Maß du misst mit dem Hören des Wortes, so wird er auch gemessen. Und es wird dir hinzugefügt werden. Der Bonus kommt noch drauf. Weil Gott ist ja nicht knauserig. Es ist ja der, der gerne gibt. Ja. Und wir sollen Hörer sein. Und es ist eine Sache zu hören. Und es ist eine andere, danach zu handeln. Erst wenn du intensiv gehört hast, verstanden hast, dann wirst du richtig handeln. Du sollst da nicht zu schnell rangehen. Ah ja, so steht es da und jetzt machen wir es gleich. Dann lass es zuerst in deinen inneren Menschen eindringen, dass die Weisheit dazukommt, wie wir damit umgehen. Und dann handle. In aller Weisheit und in aller Liebe. Danach zu handeln bedeutet, Gott hat Recht, ich stimme ihm zu, und weil ich ihm zustimme und weil er Recht hat, dann mache ich so. Auch wenn ich es bisher nicht so gemacht habe, auch wenn die anderen das nicht so machen. Ich habe erkannt, Gott sagt es, es ist wahr und jetzt handle ich danach. Gott sagt zum Beispiel ganz einfach, was ihr bitten werdet in meinem Namen, werde ich tun. Ah ja, die anderen machen das vielleicht nicht so, aber ich habe das jetzt erkannt und Gott hat recht und darum bitte ich jetzt in diesem Namen. Gott sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ah ja, die anderen machen es nicht so. Ich habe das erkannt, ich rufe den Namen des Herrn an und deshalb werde ich jetzt gerettet und deshalb bin ich gerettet. So primitiv und einfach ist das Hören und das Handeln. Und selbstverständlich spielt der Zeitplan Gottes mit hinein in diese Sache. Ja, man kann sich's nicht einfach vom Verstand heraussuchen und ja, jetzt ist es so und genauso mache ich es. Es muss das Zeugnis in deinem Herzen mit dabei sein, dass du das auch bestätigt hast vom Heiligen Geist, dass das jetzt das Richtige ist und dass es auch jetzt zu dem Zeitpunkt das Richtige ist. Es ist nicht immer alles zur gleichen Zeit richtig. Selbst das Richtige kann zur falschen Zeit das Falsche sein. Deshalb hat uns ja Gott den Heiligen Geist gegeben. Er hat uns ja deshalb mit Heiligen Geist gesalbt, damit wir das Richtige zur richtigen Zeit tun können. Damit wir das Zeugnis in uns haben, was jetzt zu tun ist. Damit wir geführt werden durch Gottes Geist. Dass wir in Gleichschritt mit Gott gehen, nicht hinterherhinken und auch nicht voraussausen. Dass wir durch den Glauben an das gesprochene Wort und die Bestätigung des Geistes vorwärts gehen. Jetzt ist es dran. Jetzt beten wir. Jetzt machen wir das. Jetzt ist das dran. Das andere lassen wir, weil es ist jetzt nicht dran. Obwohl du vielleicht weißt, dass es richtig ist, kann aber sein, dass in 3 Wochen richtig ist. Oder dran ist. Dafür ist uns der Geist gegeben. Man könnte sagen, ja gut, das Wort Gottes, das ist ein Buch, die Bibel und irgendjemand hat es geschrieben und mein genau weiß man es nicht. Man muss es glauben, es gibt nichts anderes als zu glauben. Wenn dir der Doktor eine Tablette verschreibt und du holst es aus der Apotheke, dann sagt dir der Doktor, das wäre für diese oder jene Sache. Und es hilft, und dann liest du noch die Anleitung, für was es alles gut ist, und dann schaust du das Kügelchen an und sagst, das soll das was bewirken. Kann ja gar nicht sein, so Kugel. Das ist ungefähr dasselbe, wenn du sagst, das Wort, die Bibel soll was bewirken. Das ist die Frage, wirfst du dann die Tablette wieder weg, weil du sagst, das Kugel, was soll das Kugel ausrichten, wenn es mir im Knie fällt? So Dummheit. Die meisten schlucken das Kugel. Und dann merken sie plötzlich, ha, das ist ja schon besser. Die glauben, dass diese Tablette wirkt. Und dem Wort Gottes kann man genauso glauben. Aber da muss man es eben hören und tun. Es nützt nichts, die Bibel aufs Nachtkastel zu legen und sagen, ja, dann wirkt's. Dann wirkt's eben nicht. Dann ist wirklich bloß ein Buch mit vielen Buchstaben und Wörtern. Vielleicht sind dann ein paar schöne Bilder drin. Nützt auch nichts. Das Wort muss sich in deinem Herzen mit dem Glauben verbinden. Erst dann wirst du handeln und erst dann wird es funktionieren. Genauso wie die Tablette sich erst in deinem Körper auflösen muss und die Wirkstoffe an den richtigen Ort gelangen müssen. Ein interessantes Beispiel, oder? Die Kinder lernen in der ersten Klasse das 1x1 und sie denken sich, oh mei, was ist denn das? Für was ist dann das gut? Braucht man das? Manche plagen sich dann damit. Wir Erwachsenen wissen, dass es wichtig ist und dass es gut ist. Und die Kinder, oh, müssen wir das 1x1 auswendig lernen. Und wenn du dir vorstellst, auf so einem einfachen Zeugs basiert das ganze Computerwesen, die ganzen Software basiert eigentlich nur auf eine Zahl 1 und eine Zahl 0. Dann, das hätte sich vor 50 Jahren keiner träumen lassen. Ja, und die Kinder wissen nicht, für was das 1x1 irgendwann einmal gut sein soll. Und trotzdem ist es wichtig. Und manche wissen nicht, für was die Bibel gut sein soll. Und trotzdem ist es wichtig. Und irgendwann merkst du, hey, das, was da drin steht, ist ja doch was Wichtiges. Es ist ja doch interessant. Es ist ja doch Kraft da drin. Da passiert ja was. Obwohl man es zuerst überhaupt nicht wahrhaben will. Es ist ja kaum zu glauben, dass so ein Buch was bewirken soll. Diese Buchstaben der Bibel können Wunder bewirken. Diese Buchstaben, in Anführungsstrichen Buchstaben, können dich vor dem Tod retten. Sie können dich vor einem Unfall bewahren. Sie können dich vor einem geistlichen Tod bewahren. Sie können dich segnen über die Maßen. Sie können alles für dich bewirken. Oder sie können nur ein Buch voller Buchstaben sein. Das ist unsere persönliche Entscheidung, für was es gut sein soll. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es sind nicht tote Buchstaben. Diese Buchstaben sind nur ein Mittel zum Zweck, das aufzuschreiben, was Jesus sagte. Hätte man damals schon moderne Technik gehabt, hätte man wahrscheinlich Predigt-CDs, wo Jesus gepredigt und gelehrt hatte. Wahrscheinlich. Damals konnten sie aber bloß einmal schreiben auf so einen Papyrus. War noch ziemlich primitiv. Aber es hat trotzdem ausgereicht, dass wir es heute noch nachlesen können, was Jesus sagte und was Geist und was Leben ist. Und wenn es Geist und Leben ist, musst du wissen, es ist geistliche Kraft und die ist weit über jegliche natürliche Kraft. Wenn du dir das anschaust, was Jesus alles getan hat, an Zeichen und Wundern und Heilungen, dann weißt du, wie geistliche Kraft aussieht. Ja, wenn das Wasser, das aufgewühlte Wasser, die Wellen und der Sturm schlagartig still sind, wenn eine verdorrte Hand plötzlich rauswächst, wenn ein Blinder schlagartig sieht und ein Tauber hört und ein Lahmer wieder nach Hause geht mit seiner Bahre unterm Arm und, dann weißt du, wie geistliche Kraft wirksam ist. Wenn ein Lahmer, der sein Leben lang noch nicht gehen konnte, aufsteht und dann nicht bloß steht ganz wackelig, sondern hüpft und springt, dann weißt du, wie geistliche Kraft wirksam ist. Und das weit über dem Natürlichen. Man sollte sich öfter mal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und sich das einmal vorzustellen. Ja, wir haben oft überhaupt nicht die Fähigkeit, sich die Dinge vorzustellen, weil sie so außergewöhnlich sind. Weil man ja schon froh ist oft, wenn ein bisschen was geht. Aber es kann noch viel mehr gehen. Es ist ja für Gott kein Hindernis und kein Problem. Und so war Jesus. Und er tat immer das Richtige zur richtigen Zeit. Er hat es perfekt gemacht, ja. wahrscheinlich der Einzige, der es perfekt gemacht hat, aber er soll einfach unser Vorbild sein. Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Er hat immer mit dem Vater Kontakt, kommuniziert und er wusste, was der Vater jetzt tun will und das hat er dann auch getan. Ja, er sagt weiter, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut und er wird ihm größere Werke als dieses zeigen, damit ihr euch wundert. Der Vater hat den Sohn lieb. Und wenn du von neuem geboren bist, bist du auch ein Sohn oder eine Tochter Gottes und hat dich auch lieb. Nicht, dass jemand meint, da meint er jetzt nur den Jesus und er war halt einmal dieser besondere Sohn und alle anderen sind dann mehr die Knechte oder der Hausel. Das sind Söhne und Töchter Gottes und der Vater hat uns lieb. Und er möchte uns auch zeigen, was er tut und tun will. Also hören wir ihm doch einfach öfter zu und fragen ihn, was willst du tun? Oder wie willst du es eigentlich tun? Damit wir nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen, wo gar keine Tür ist und 5 Meter weiter hat der Vater die Tür aufgemacht. Was der Vater tut, will er, dass wir auch tun, dass wir das sehen, geistlich sehen und tun. Ein Mittel dazu, und ich sage es immer wieder, weil es so wichtig ist, in Sprachen zu beten. Erinnert euch an den letzten Gebetsabend, das waren glaube ich 35 Minuten, waren gar nicht so lang, oder? Zu Hause allein ist oft schwierig, in der Gemeinschaft tut man sich dann leichter, aber ist so wichtig. Und so gut, diese Gabe ist doch nicht einfach gegeben worden, damit wir es auch haben im Schubladen, sondern dass wir es anwenden. Und die Bibel sagt, dass unser Geist dadurch aufgetankt wird, dass er erbaut wird, ja, dass er lebendig wird, dass er hörend wird und sehend wird. Und das ist ja das, was wir brauchen. Weil wenn wir nicht richtig hören und sehen, können wir auch nicht richtig handeln. Dann machen wir einfach irgendwas, wie wir meinen, oder wie es der andere gesagt hat oder geschrieben hat, probieren wir es mir auch so. Und das ist aber nicht geistlich. Das ist bloß ein Nachahmen, wenn ich mich erinnere an frühere Zeiten, was irgendeine Gemeinde in Amerika gemacht hat, ah ja, das machen wir jetzt mir auch. Dort hat es funktioniert und hier nicht. Warum? Weil es nicht das war, was wir den Vater tun sehen, sondern was wir in Amerika tun haben sehen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und so ist in allen Bereichen. Wenn der Geist in dir anfängt, erweckt zu werden, lebendig wird, öffnet sich die geistliche Welt für dich. Da wirst du plötzlich Hörer sein und sehend sein. Du nimmst einfach die geistliche Atmosphäre um dich herum viel besser wahr und den Geist, der in dir lebt. Und du wirst die Stimme des Heiligen Geistes deutlicher hören, du wirst die Stimme des guten Hirten hören, denn meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme. Und dadurch kannst du den Willen Gottes leichter erkennen. Du wirst auch in der Bibel die Schriftstellen schneller finden, die du brauchst. Du wirst Antworten bekommen und du wirst handeln können. Ja, und die Bibel spricht ja von den Früchten des Geistes. Und die werden ohne Anstrengung hervorkommen. Nicht, oh, ich muss aber jetzt lieben. Oh, ich muss mich aber jetzt freuen. Das ist ja schwierig, wenn du dich nicht freuen kannst und du sollst dich aber freuen. Wenn du dich aber eh freust, ja, dann brauchst du nicht jemanden sagen, hey, freu dich. Ist ja logisch, oder? Oder brauchst du erst 5 Witze, bis du endlich einmal lachen kannst. Wenn die Frucht des Geistes hervorkommt, weil der Geist vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann freust du dich einfach. Und wenn eine Negativnachricht kommt, dann hängt dir nicht gleich der Mundwinkel nach unten. Sondern du freust dich, weil du weißt, dass das Wort Gottes weiter drüber steht. Weil du weißt, dass du Macht hast, etwas dagegen zu tun. Weil du weißt und mutig bist, zu sagen, stopp in Jesu Namen. Ich erlaube es nicht. Es ist nicht so. Die Autorität ist ja schließlich auf deiner Seite. Ja, nicht auf der Seite des Feindes. Der möchte das zwar weiß machen, dass er jetzt der wäre, der jetzt da in deinem Leben so richtig mal was kaputt machen möchte und kann, sagst du halt. Das steht sogar nicht in der Bibel drin. Die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels ganz zu zerstören. Ja, Jesus sagt, dass der Teufel herausgeworfen wurde, dass er seiner Macht und Autorität entkleidet wurde, öffentlich zur Schau gestellt und Jesus hat über ihn triumphiert. Das ist die Wahrheit. Die musst du dann wissen, dass du eben was entgegenzusetzen hast. Denn er soll dir nicht die Hucke voll plappern, sondern du sollst ihm sagen, wo es lang geht. Dieser Geist in uns ist so wichtig und diese Gabe, in Sprachen zu reden, so wichtig. Der Paulus schreibt an die Römer, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit im Natürlichen, im Geistlichen sind wir nicht schwach, er nimmt sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Ja, der Geist verwendet sich für dich, für den, du bist ein Heiliger. Und er verwendet sich für dich nach der Art Gottes, nach dem Willen Gottes. Und du wirst nicht falsch beten, sondern genau das Richtige wirst du beten, wo du das selber nicht weißt. Und das Interessante ist, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Also erforsche mal dein Herz. Dann wirst du erkennen, was der eigentlich vorhat in dir. Du wirst den Willen Gottes für die Situation oder für dein Leben erkennen, weil er in dir lebt, weil er da ist. Aber erforsche dein Herz und du wirst es erkennen. Paulus schreibt, uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Also dein Geist weiß, was in dir ist. Und Gottes Geist weiß, was in Gott ist. Und die arbeiten zusammen. Da kannst du wissen, was Gott in deinen Geist hineingesprochen hat, was da drin ist, was sein Plan ist. Und gleichzeitig kannst du durch den Heiligen Geist auch wissen, was oben in der Kommandozentrale los ist. Was im Chef, in der Chefetage bestimmt ist. Du kannst es durch den Geist hören, empfangen und wissen. Wenn du nur Licht einschaltest, wenn du zuhörst mit einem hörenden Herzen, wenn dir das wichtig ist und du das auch wissen willst und wenn es auch für dich von Gottes Sicht aus wichtig ist, ja, er wird dir nicht jede Kleinigkeit sagen, was für dich jetzt nicht wichtig ist. Ja. Aber Jesus sagt einmal, seinen Freunden zeigt er, was Sache ist. Ja. Seine Freunde sind Eingeweihte in seine Pläne. Und wenn du ein Freund Gottes bist, wird er dich hineinschauen lassen in seine Pläne, in seine Sachen. Also finde selber heraus, was das Wort Gottes sagt, wie du ein Täter des Wortes sein kannst oder was du tun sollst, damit du ein Täter bist. Ich habe nochmal ein paar Dinge aufgeschrieben. Zum Beispiel, wenn du liebst, bist du mit Sicherheit ein Täter des Wortes. Wenn du jemanden vergibst, bist du auch ein Täter. Wenn du jemanden segnest oder wenn du betest, wenn du nicht fluchst, wenn du freundlich bist, bist du ein Täter des Wortes. Denn das sind so die einfachen Dinge, die uns das Wort sagen, was wir tun sollen. Ja, und du brauchst nicht warten, ist der Zeitpunkt jetzt da, freundlich zu sein? Also das gilt jetzt schon die ganze Zeit. Oder jemanden zu segnen und nicht zu fluchen, musst du dann nicht unbedingt abwarten, bis der Zeitpunkt da ist. Wenn du fleißig und gut arbeitest und dabei ehrlich bist, bist du mit Sicherheit ein Täter des Wortes. Wenn du deine Familie versorgst, deine Kinder gut erziehst und sie nicht ärgerst, zum Zorn reizt, bist du mit Sicherheit ein Täter des Wortes. Wenn du ein fröhlicher Geber bist, bist du auch ein Täter. Wenn du gastfreundlich bist, bist du ein Täter des Wortes. Wenn du den Umgang mit schlechten Menschen meidest, bist du auch ein Täter des Wortes. Wenn du das Wort liest und lernst, bist du ein Täter des Wortes. Und. Es gibt so viele Dinge. Wenn du dem Teufel widerstehst, bist du sehr wohl ein Täter des Wortes. Wenn du Gott glaubst und ihn bittest, bist du auch ein Täter des Wortes. Oder, wie es im Epheser heißt, zwei Verse als Beispiel, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und in dem Herz und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wenn du dieses eine nicht tust, aber das andere dafür, dann bist du vollkommen ein Täter des Wortes. Und. So ist die Bibel voll mit Dingen, die wir tun sollen und womit wir Täter des Wortes sein können, damit wir uns nicht selber betrügen, damit wir uns nicht ausschmieren, auf Bayerisch. Und jetzt werden wir gleich praktisch zum Täter des Wortes. Wenn wir zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singen, dem Herrn singen und spielen, in Loben und Preisen, werden wir Täter des Wortes sein. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen nicht Musik machen, einfach als vordergründig, sondern wir wollen unseren Herrn loben und preisen und ihn danken. Und es müssen nicht bloß Lieder sein, ihr dürft alle auch zwischendurch mit eigenen Worten was dazu beitragen. Ihr dürft laut und ihr dürft leise, jeder, wie es am Herzen hat. Sei ein Täter des Wortes. Und der Segen des Herrn wird das Wort wieder begleiten. Es wird zu dir zurückkehren in Jesu Namen. Amen.